Filmgeschichte.
Hello.
Hallo.
Willkommen zurück.
Willkommen zurück. Ja, also, liebe Miss Amerika, wir reden das nächste Mal darüber, was in Amerika los ist. Weil wir heute gleich voll auf den Film einsteigen, der ist nämlich brutal voll mit Handlung und allem Möglichen. Mhm. Und wir hatten technische Probleme, wollen wir ehrlich bleiben.
Richtig.
Genau. Und bevor wir die 20 Minuten, die wir schon geredet haben, nochmal von vorne reden, fangen wir lieber mit dem Film an. Also, ich hatte die Ehre, einen Film ausgesucht zu bekommen, weil wir müssen ja, wie wir festgestellt haben, immer gemeinsam aussuchen jetzt. Mhm. Was schade ist, aber okay, es hilft halt nichts. Aber es handelt sich dieses Mal um einen Film mit dem Titel Minority Report.
Yes.
Sowohl im Deutschen als auch im Amerikanischen. Da könnten wir jetzt wieder drüber philosophieren. Und ich werde auch nie kapieren, nach welchem Prinzip die Deutschen Titel übersetzen oder nicht übersetzen. Ich finde das immer wieder spannend.
Ich weiß auch nicht, wer das aussucht.
Ob ja, das vielleicht mal
ein Produzent ist oder ein Regisseur.
Ja, vielleicht sagen die sogar, der Film muss in jedem Land so heißen. Kann auch sein.
Ja, vielleicht. Stimmt, wenn es von einer Kurzgeschichte ist, möglich.
Mhm. Ja, keine Ahnung. Okay, also es basiert, genau, guter Hinweis, es basiert der Film auf einer Kurzgeschichte von dem Science-Fiction-Autor Philip K. Dick, der auch Blade Runner geschrieben hat und ich glaube Total Recall. Also alles so aus den 50er, 60er Jahren, glaube ich. Ich glaube, dass der schon nicht mehr lebt, wenn ich mich täusche. Ja, genau, egal. Also, der Film ist aus dem Jahr 2002, 145 Minuten lang und sagenhaft ab 12. Er spielt mit in der Hauptrolle der Tom Cruise als Chief John Anderton und der Colin Farrell als Detective Danny Whitwer. Und was ich vorhin festgestellt habe, in einer ganz, 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 ganz kleinen Nebenrolle Cameron Diaz als eine Frau in der U-Bahn. Was ich lustig finde.
Ja, immer noch. Was ich keiner erinnern kann.
Ich finde das gut, sowas. Genau. Müssen wir nochmal gegenchecken. Also, um was geht's denn? Wir befinden uns in Washington D.C. im Jahr 2054, also gerade mal 32 Jahre in der Zukunft. Der John Anderton, der leitet in der Washingtoner Polizei eine Abteilung, die heißt Pre-Crime. Und die Abteilung verhindert Morde, bevor sie stattfinden. Das können die machen, weil sie drei sogenannte Precogs haben, die Agatha, den Arthur und den Dashiell. Die verfügen über hellseherische Fähigkeiten und die werden in so einem Wasserbassin angeschlossen an irgendwas gehalten. Und das befinden sich andauernd in so einem Traumzustand irgendwie. Und die sehen Visionen und da sehen sie Morde der Zukunft voraus. Und durch einen interessanten Mechanismus, wenn sich dann das Opfer herauskristallisiert, dann wird eine Holzkugel mit der Name des Opfers eingraviert. Und durch so eine Kugelbank kommt er raus zu den Polizisten und eben auch eine Kugel mit dem Namen des Täters. Dadurch ist sichergestellt, dass es unique ist, weil eine Holzkugel ja durch die Maserungen immer ein Einzelstück ist. Ja, man weiß dadurch auch den Zeitpunkt der Morde. Man kann Bilder anschauen, die die drei Precogs sehen, aber die Polizei muss dann eben durch gewisse Ermittlungen, die relativ schnell gehen müssen, herausfinden, wo sie hin müssen, um noch diesen Mord zu vereiteln. Was ziemlich spannend natürlich erzählt wird. Die ganze Abteilung Pre-Crime, die ist sehr, sehr, sehr erfolgreich und dadurch gab es seit, was steht hier, 6 Jahren keinen Mord mehr in Washington. Und der Gründer, der Lama Burgess, gespielt von Max von Sydow, auch sehr bekannt, der möchte das natürlich im ganzen Land einführen. Und da klingelt es natürlich bei einem klugen Zuschauer schon, da kann was nicht mit rechten Dingen zugehen, weil da geht es dann mit Sicherheit schnell um Geld. der John Anderton selbst ist natürlich ein sehr guter Polizist, der aber auch, ich würde sagen, ziemlich depressiv ist und Drogen regelmäßig nimmt. Die kauft er abends, nachts immer heimlich, weil er nämlich vor 6 Jahren seinen Sohn verloren hat. und sich eben auch durch diese ganze Stresssituation dann sich auch von seiner Frau getrennt hat. Dann taucht plötzlich als zusätzlicher Mitspieler eben Colin Farrell in der Rolle als Detective Danny Whitwer auf, der den Auftrag hat, die Fehler im System der Pre-Crime-Abteilung herauszufinden, falls es denn welche gibt, weil nämlich das quasi gemacht werden muss, um sicher zu sein, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Es steht nämlich eine Volksabstimmung bevor, die dazu führen soll, dass eben dieses ganze Pre-Crime-Thematik mit den Pre-Cogs im ganzen Land ja ausgerollt werden soll. Das soll wohl über eine Volksabstimmung passieren. Also schnüffelt der Colin Farrell da immer rum, was dem John Ennerton auch nicht wirklich gefällt. So, der Ennerton, der geht mit dem Danny Whitwer entgegen allen Regeln, die es natürlich gibt, in den Tempel, also so wird der Raum genannt, in dem sich die Precogs aufhalten, wird da drin überraschend von der Agatha festgehalten und sie weist ihn höchstpersönlich auf Bilder in ihrer Erinnerung hin, die eine Frau zeigen, die ertränkt wird, und fragt ihn, ob er es sehen kann. Also, kannst du es sehen? Der Ennerton, der beschäftigt sich da daraufhin mit dem Fall, ist natürlich sehr schwierig, weil A, ist es nur die Agatha gewesen, weil normalerweise müssen sie mal alle drei sehen, und es ist halt kein offizieller Auftrag. Er findet aber beim Gefängniswärter heraus, dass das Opfer Anne Lively hieß, aber eben auch, dass diese Aufnahme der Vision von Agatha im Archiv fehlt, weil die werden immer mit archiviert in dem Gefängnis, die Videos, sagen wir es mal so. Der Täter, der damals für diesen Mord verhaftet worden ist, hatte sich fremde Augen einsetzen lassen, wodurch er seine wahre Identität verschleiert hat, die, weil in dem Film viel, viel, viel mit Iris-Erkennung funktioniert. Also alle rechtlichen Sachen ist fast um Iris-Erkennung. Und deswegen ist er als Täter nicht wirklich bekannt. Also er ist halt eingesperrt, aber man weiß nicht, um wen es sich handelt. Also die wahre Identität. Einige Zeit später findet der Ennerton seinen eigenen Namen als zukünftigen Opfer, Täter meine ich. Also die sehen hervor, dass er in 36 Stunden jemanden umbringt. Und zwar einen gewissen Leo Crow, den er nicht mal kennt. Er flieht daraufhin aus dem Polizeigebäude, weil sonst würde er sofort wieder festgenommen werden. Du kommst nur in dem Zeitalter, in diesem Film, also dieses Jahr 2054, sehr futuristisch übrigens, weil das fand ich schon sehr, sehr futuristisch für nur 30 Jahre jetzt. Also, okay, der Film ist ja schon ein bisschen älter, aber trotzdem. Es sind halt überall Scanner installiert und wie gesagt, immer durch Iris-Erkennung wird man identifiziert. Deswegen versucht er sich auch durch illegal neue Augen einsetzen zu lassen, um nicht verhaftet zu werden, weil er möchte natürlich seine Unschuld beweisen. Ja, dann sucht er die Iris Heinemann auf, die Erfinderin von Precrime. Diese sagt ihm, dass sie die Fähigkeiten der Precrime als erste erkannt hat, als sie 10 Jahre zuvor Kinder gepflegt hat. Und mit den Kindern wurden auch Versuche durchgeführt worden. Und die Kinder, die sie alle pflegten, die waren mit schweren Gehirnveränderungen geboren, aufgrund einer verunreinigten Droge. Fast alle sind immer gestorben, bevor sie 12 Jahre alt wurden. Und eben 3 haben überlebt. Und das sind die 3 Precogs, die regelmäßig schwere Albträume hatten. Und es hat sich halt eben herausgestellt, dass diese Albträume Morde waren, die dann passierten, in der kurzen Zeit später. Und deswegen ist diese ganze Precrime-Thematik entstanden, mit eigentlich dem positiven Ansatz, man will zukünftige Morde verhindern. Also die Idee ist ja schon mal nicht so schlecht. Ja. Die IOS weist den Ennerton auf die Möglichkeit hin, dass es einen sogenannten Minority Report gibt, also einen Minderheitsaussage. Für mich ist es eigentlich ein Minderheitenreport. Okay, kann man übersetzen, wie man will. Weil nicht immer alle 3 Precogs die gleiche Zukunft voraussehen. Und um die Glaubwürdigkeit des Verfahrens nicht zu gefährden, wird quasi das sogar den Ermittlern verschwiegen. Also, und dieser Minderheitsreport, Den gibt es meistens immer von der Agatha, weil sie die Begabteste der drei ist. Und falls die Vision des von Anderton zu begehenden Mordes also nicht wahr sein sollte, dann muss er diesen Minority Report aus dem Gedächtnis von der Agatha herunterladen, um seine Unschuld beweisen zu können. Das ist ziemlich strange, dieser Faktor in der Geschichte. Mhm. Also wenn die alle drei nicht gleichzeitig dieselbe Vision haben, dann landet diese Information immer auf diesem Minderheitsreport sozusagen. Ja. Und den muss man halt quasi aus dem Kopf herunterladen. Weil nur dadurch kann er eben das beweisen, dass eben nicht alle das gesehen haben. So ja. War es auch bei dem einen Mord von der Frau in dem Wasser. Da fehlte nämlich deswegen ihre Aufzeichnung, weil es gab von ihr das nicht. Und das befindet sich eben in diesem Minderheitsreport. Ja, da, wie man schon uns vorstellen können, der Anderton war ja auf der Flucht und den Minderheitsreport, den gibt es nur im Kopf von der Agatha, die witzigerweise natürlich im Prügram-Gebäude ist, muss er ins Prügram-Gebäude wieder zurück. Geht natürlich nicht, weil er nicht einfach wieder reinspazieren kann. Das suchen ihn ja alle. Somit lässt er sich von einem dubiosen Arzt neue Augen einsetzen. Sehr spannende Begebenheit mit dem Auge und mit diesen Spinnen. Er schafft es dadurch, in das Gebäude einzudringen. Schafft es witzigerweise, das ist so ein kleiner Gruseleffekt, mit einem seiner eigenen Augen, das er in der Hand hält, dann Zutritt zu diesem eben Tempel, so nennen die den Raum, ist eigentlich kein Tempel, so nennen die halt den Raum, und entführt die Agatha. Bei einem Bekannten lässt er ihr Gedächtnis kennen, dabei stellt sich heraus, dass sie eben keine andere Vision als die anderen beiden Precogs hatte. Es gibt für den Anderton keinen Minority Report. Er wird also Leo Crow töten. Somit müssen kurz darauf beide fliehen, also er behält die Agatha noch weiterhin bei sich. Und aufgrund ihrer präkognitiven Fähigkeiten gelingt es den beiden auch der Polizei zu entkommen. Das ist noch sehr schöne Szenen jedes Mal. Ja. Der Anderton sucht mit der Agatha die Wohnung aus, in der Leo Crow wohnt. Hätte er auch nicht machen können, aber okay. also zu dem Mann, den er laut Vorhersage ermorden soll, fragt sich dabei natürlich immer noch, warum er das eigentlich tun sollte. Also es ist ein sehr konstruierter Weg für ihn gemacht worden, auf dem Bett von Crows Zimmer, also so ein Hotel, glaube ich, und der Crow ist gerade nicht da, aber da findet er Bilder seines Sohnes, die den Anschein erwecken, dass der Crow wohl der Entführer seines Sohnes ist und ihn ermordet hat. Dann kommt natürlich der Crow rein und dann entsteht genau diese Situation, die Precogs 36 Stunden vorher gesehen haben. Er richtet die Waffe auf Crow in der Absicht, ihn zu töten. Die Agatha beschwört ihn immer wieder und sagt, du hast die Wahl. Der Anderton hält tatsächlich inne, erklärt Crow für verhaftet, also er schießt ihn nicht und erfährt dadurch, dass der angebliche Leo Crow ein Strafgefangener ist, der von einem Unbekannten erpresst worden ist, dass er sich eben vom Anderton töten lassen soll. Dafür wurde ihm eben versprochen, dass seine Familie finanziell unterstützt wird, weil der war da wohl schon ziemlich pleite. Ja. Jetzt nimmt natürlich die Situation einen anderen Verlauf, weil er eben nicht erschossen worden ist vom Anderton. Somit ergreift der Crow Andertons Waffe und tötet sich selbst. Anderton lässt seine Waffe zurück, die von der Polizei später natürlich gefunden wird. Jetzt spannenderweise dreht sich die Rolle von Colin Farrell ein wenig, weil der Colin Farrell, dem erscheint der Mord verdächtig. Also er wirkt ihm zu inszeniert. Mhm. Weil der Colin Farrell als, ich vergesse immer seinen Namen, Detective Danny Whitwer, der hat auf der Suche nach dem Anderton sozusagen die Rolle des Anderton übernommen in der Abteilung. Also weil er der führende Polizist da war und deswegen ist der Witwer eigentlich auf der Jagd nach dem Anderton gewesen jetzt die ganze Zeit. Aber ist auch derjenige, der jetzt das Gefühl bekommt, da stimmt irgendwas nicht. Nun beschäftigt sich der Witwer auch mit dem Mordfall der ertränkten Frau und entdeckt dabei ebenfalls Ungereimtheiten. Es gibt zwei sehr ähnliche Minority Reports des Mordes, die darauf hinweisen, dass die Precogs nicht nur einen, sondern zwei verschiedene Morde gesehen haben. Jetzt ist es aber so, dass man die zweiten Bilder, also die Bilder der zweiten Tat, eher als Echo bewertet hat, weil das öfters vorkommt, dass man dann noch so eine Art Echo hat und man sieht das Gleiche nochmal. Und das würde wirken wie ein zweiter Mord, aber nachdem die Bilder exakt gleich waren, sagt man, das ist ein Echo aus denen ihrer Gedankenwelt und somit hat man sich nicht drum gekümmert. Also als spätere Wiederholung desselben Ereignisses.
Ja.
Jetzt hat er aber herausgefunden, dass die Bilder, das passiert ja in einem Wasser, dass die Windrichtung nicht mehr passt, dass die unterschiedlich ist. Also kann es auch kein Echo sein. Somit weist er darauf hin, dass jemand auf diese Weise einen wirklichen Mord begehen kann, wenn er nur einen sehr ähnlichen Mord vorher fingiert, ja, den die Precogs vorhersagen, von der Pre-Crime vereitelt wird, weil die kommen ja dann, bevor er passiert, mhm, und dann macht derjenige den tatsächlichen Mord. Es kommt dann aber keiner, weil die davon ausgehen, dass es ja ein Echo ist.
Ja, ja.
Als er das dem Burgess darlegt, also dem Pre-Crime-Chef, erschießt der den Detective Witwer. Weil der Burgess, wie wir uns schon dachten, ha, der will das ja im ganzen Land ausrollen, das sind dann meistens immer die bösen Leute, gell?
Ja.
Das denkt man sich dann auch immer recht schnell. Die Leute mit der meisten Macht sind dann immer die am bösesten unterwegs sind. Das eigentlich verstehe ich immer nicht. Okay, die Agatha hat sich zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht im Tempel befunden und die anderen beiden können nicht alleine die Vorhersagen so gut treffen wie sie. Somit hat er keine Angst gehabt, dass er verhaftet wird von den Pre-Crimes, als er den Witwer erschossen hat. Also konnte er ganz easy peasy erschießen. Da änderten wiederum, der flieht zu seiner ehemaligen Frau Lara, die aber, weil die kennen ja Burgess alle persönlich, bittet den Burgess um Hilfe, weil sie dachte ja, das ist ein Guter. Der schickt natürlich die Polizei zu Andertons Versteck. Die verhaften ihn, nehmen ihn fest. Und seine Frau findet durch einen Versprecher von Burgess in einem Dialog heraus, dass der wohl in die Sache verwickelt sein muss und befreit ihren Mann wieder. Der Anderton wiederum gelingt es mit der Hilfe von der Vision von Agatha, dem Burgess den Mord vor einem großen Publikum nachzuweisen. Das ist, glaube ich, auch so ein Charity-Publikum, glaube ich, gell?
Genau, ja.
Also der Burgess hat nämlich selbst Agathas Mutter ermordet, weil sie, nachdem sie ihre Drogensucht überwunden hatte, ihre Tochter zurückhaben wollte. Die hätte jedoch das Projekt Pre-Crime gefährdet. Also es geht immer um dieses Projekt Pre-Crime. Darum hat er einen Mann engagiert, um sie zu töten, nachdem die Precogs eben diesen Mord vorhergesehen haben und den Mann, der sie töten sollte, natürlich kurz vor der Tat verhafteten, hat der Burgess dann exakt unter den gleichen Umständen, also hat sich genauso angezogen, auch mit Maske und im selben Wasser, ist halt da eben zu ihr hingegangen, kurz mit ihr geredet und dann hat er den Mord verübt, der quasi bis auf die Windrichtung exakt gleich war. Und deswegen wurde er nicht beachtet, der Mord.
Mhm.
Der Burgess und der Anderton, die begegnen sich natürlich dann im Anschluss an diese Eröffnung bei dieser Charity-Veranstaltung auf der Dachterrasse von dem Gebäude. Der Burgess ist natürlich bewaffnet und die Precogs erkennen, dass er den Anderton ermorden wird. Die daraufhin von den Precogs produzierte Holzkugel ist jedoch rot. Das bedeutet, dass die Tat ungeplant ist und möglicherweise nicht genügend Zeit bleibt, sie zu verhindern. Weil das ist ja dann aus dem Effekt raus, mehr oder weniger. Tatsächlich erreichen die Pre-Crime-Polizisten das Dach zu spät. Kurz bevor sie eintreffen, begeht Burgess, der die Ausweglosigkeit seiner Situation erkannt hat, nämlich Selbstmord.
Ja.
Das Projekt Pre-Crime ist damit gescheitert, denn Burgess hat den vorhergesehenen Mord nicht verübt. Dies zeigt, dass die Precogs zwar jeden Mord vorhersehen können, gleichzeitig aber auch Visionen von Situationen haben, in denen ein Mord zwar wahrscheinlich ist, aber nicht stattfindet. Das war jetzt ein Satz 1 zu 1 aus Wikipedia, sorry. Also so falsch wird positiv sagen. Und somit sind wahrscheinlich einige der wegen zukünftiger Morde verhafteten Leute in diesem Gefängnis. Könnte es natürlich sein, dass die deswegen die Morde vielleicht gar nicht ausgeführt hätten, weil sie haben ja immer noch persönlicherweise die Wahl. Ja. Ich habe es zwar vor, den umzubringen, aber dann entscheide ich mich vielleicht im letzten Augenblick anders. Gell? Kann ja passieren. Somit wird das Projekt natürlich eingestellt. Die Verwahrten werden begnadigt und entlassen. Was mich spannend fand, obwohl manche steht noch da, haben sie auch gesagt, werden noch jahrelang von der Polizei im Auge behalten, aber ich finde es spannend, wenn du die einfach mal alle so rauslässt. Weil auch wenn gewiss ein Prozentsatz vielleicht den Mord nicht gemacht hätte, aber okay, kann man drüber nachdenken. Der Anderton versöhnt sich natürlich mit seiner Holden, die dann wieder schwanger wird. logisch. Und die Precogs, Agatha, Arthur und Dashiell, die leben dann spannenderweise einsam in einer Hütte, fernab der Zivilisation. Und da sind sie dann interessanterweise auch von den albtraumhaften Visionen unbehelligt. Wahrscheinlich, weil sie keine Tabletten mehr bekommen und nichts mehr.
Ja, weil sie vielleicht weg sind einfach.
Oder einfach weg sind, genau. Also das kann schon sein. Also das, denen geht es auch gut, die leben wir auf ihrer Hütte und das war's dann, genau.
Chillen.
Schon irre viel, was da passiert, gell?
Ja. Ja.
Ich glaube, ich muss mal die Kurzgeschichten lesen. Weil das ist ja, das ist ja keine Kurzgeschichte mehr.
Ja. Also ich muss auch sagen, jetzt an, wo man das so erzählt hast, wäre schon geil, die Kurzgeschichte zum Lesen. Ja. Einfach arm zu wissen, wie sie denn im Vergleich zum Film ist.
Ja, richtig. Ja. Das ist echt spannend.
Ja.
Ja, interessanter Film.
Mhm.
Hast du ihn schon gekannt?
Ich habe ihn ja im Flugzeug angeschaut.
Ah ja, okay.
Mhm. Deutschland nach Amerika. Ja. Da habe ich ihn gekannt, aber davor, nee.
Ach, davor nicht, okay. Ah, spannend.
Na.
Ich kannte ihn natürlich. hatte ihn, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesehen. Aber ist immer noch ein recht gut erzählter Film, der dafür sorgt, also es ist eine gute Idee mit diesem Pre-Crime, wenn es wasserdicht ist. Es ist natürlich schon die Frage, wie sicher sowas sein kann, weil es wird ja dann halt auch mehr und mehr darauf hingewiesen, dass man eben die Wahl hat.
Ja,
und ich glaube, selbst wenn du irgendetwas bis ins Kleinste planst, kannst du es ja als Mensch immer noch im letzten Augenblick komplett drehen, egal was du geplant hast. Ob das jetzt dein Ziel war oder ob du eine Bank ausrauben willst oder ob du jemanden erschießen willst oder hängen, ganz egal was, du kannst im letzten Augenblick immer noch die Entscheidung treffen, ich mach's doch nicht.
Ja.
Oder ich sage, oder du hast den Mumm nicht dazu. Ich meine, das sind ja auch so Sachen. Du kannst ja, weil es geht ja hier hauptsächlich um geplante Morde. Und ja, bei dem einen, da ist die Frau, glaube ich, fremdgegangen, gell? Da ist es die Frage, das ist ja nicht wirklich geplant, das ist halt dann in meinen Augen eher so eine Art Affektaktion, würde ich mal behaupten. Also er lässt sich zwar sehr viel Zeit mit dem Affekt, weil er sie noch ein bisschen zu ihren Typen noch ein bisschen zur Rede stellt, aber also er hatte mein volles Verständnis. aber nichtsdestotrotz glaube ich, wenn jetzt halt jemand einigermaßen mit beiden Beinen auf dem Boden steht und auch eine Knarre dann hat in dem Augenblick, glaube ich, ist schon auch die Chance sehr groß, dass er dann am Schluss vielleicht nur in die Decke schießt oder sowas.
Ja.
Und
man hat es ja bei ihm selbst gesehen, wo er das mit seinem Sohn, ich meine, das hat den ja schon
mitgenommen. Ja, richtig, genau.
Er ist ja da entführt worden im Swimmingpool-Bereich. Und wenn du da den Hass in dich echt so reinfrisst und du glaubst, du hast den gefunden, der deinen Sohn entführt hat,
ja,
ja, der ein oder andere schierst, glaube ich, echt.
Ja, klar, richtig. Ja, genau. Ja, oder aber eben auch nicht, gell? Das ist halt das. Also, und deswegen finde ich die Vorhersage so schwierig, weil die sagen halt, hat den erschossen. Aber es liegt halt in der Zukunft.
Ja, ja. Aber es muss halt echt. Ich bin schon auch der Meinung, dass er begonnen, also der Mord hat stattfinden müssen, um jemanden zu verurteilen. Ich meine, natürlich, du rettest keine Leben damit, aber sonst steckst du echt unschuldige Leute weg.
Ja.
Ja, ich meine, die haben ja jetzt kein schönes Leben gehabt, glaube ich. Also die sind ja in so einem Wochkoma ja dann gewesen, glaube ich. Also es ist nicht so geil. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel das die mitkriegen, aber ich glaube, das wäre keine Strafe, wenn die einfach da jetzt an Schlafen gelegt werden. Die sind sicher wach, aber können halt nichts tun. Das ist schon zart. Richtig, ja.
Stimmt schon, ja. Das ist echt.
Das mit den Augen war schier. Das war einfach nicht grauslig. Aber trotzdem auch gut gemacht. Also du hast echt Augen nicht aufmachen.
Ich glaube, das wird auch passieren, wenn alles auf Iris-Scan nur noch passiert. Das ist genauso, wie es viele Filme gab, als diese Fingerabdruckscanner langsam kamen. Da gab es sehr, sehr viele Filme auf einmal, wo dann halt jemand die Finger abgehackt worden ist, um wo reinzukommen, weißt du, und solche Sachen. Ja. Das ist dasselbe Prinzip wie mit dem Auge.
Ja.
Jetzt ist natürlich ein Auge ein bisschen, ja, ist halt nicht nur abgehakt, das ist halt sinnvoll machen, ja.
Aber das ist bei uns jetzt, also das ist in der heutigen Zeit schon so, schau China an, ja. Da ist alles mit Kamera und die wissen ganz genau, wo du bist. Die Kameras sind überall, in U-Bahnen, in der Stadt, Verkehrskameras, ja. Also in China wissen sie ja wirklich schon ganz genau, wo du bist und was du alles tust.
Ja, das richtig,
ist Gesichtserkennung.
Ja.
Aber warte mal, vielleicht sind wir in 30 Jahren echt dann schon so weit in China, dass nicht mehr auf Gesichtserkennung, sondern wirklich auf Iriserkennung dann ist.
Ja, genau, wir tun ja mit dem Gesicht unser Handy öffnen, gell? Also ich zumindest. Ja,
richtig, richtig.
Ja, ja. Was ich spannend finde, was ich wieder mal sehr interessant fand, der Bildschirm, also das war sowieso sehr futuristisch alles.
Ja.
Und der Bildschirm von ihm, der ist ja durchsichtig.
Mhm.
Und groß und mit Finger, also mit Händenbewegung werden ja da die Fensterchen bewegt.
Ja.
Zum einen wäre es mir zu anstrengend mit einem durchsichtigen Bildschirm.
Ja.
Zum anderen, von der Technik her sind wir schon so weit, weil es gibt jetzt mittlerweile Fernseher, die sind irgendwie nur eine Glasscheibe, bis du ihn anschaltest.
Mhm.
Das finde ich, die sind glaube ich noch unbezahlbar, aber, und ich habe kurz vor dem Film eine Werbung gesehen, durch Zufall, da hat man nur ein Sideboard gesehen, gell?
Mhm.
Und wenn du dann halt auf irgendeinen Knopf gedrückt hast, dann ist in der Mitte des Sideboards quasi der Fernseher, also die, ich weiß nicht, ob die gerollt ist, aber da ist quasi diese Glasscheibe, die halt irgendwie dann halt so eine Flexi-Ding ist, erst hochgekommen. Ziemlich geil. Ja. Weil ich habe das auch meiner Frau gesagt, weil meine Frau legt gerne immer was auf irgendwelche glatten Oberflächen. Und dann hätte man jedes Mal Spaß, wenn man einen Fernseher anschalten und der fährt erst in der Mitte von dem Schrank hoch.
Ja.
Was ich aber noch witziger finde, also wir sind da jetzt schon quasi, ich finde das durchsichtig natürlich ein bisschen anstrengend, wenn du da, weil das fand ich sehr anstrengend in dem Film, dass es durchsichtig ist, weil die durchsichtigen Fernseher, die sind ja nur durchsichtig, wenn sie aus sind, die es jetzt da wohl gibt, und dann natürlich nicht mehr durchsichtig, wenn du sie anschaltest, weil es macht ja keinen Sinn, wenn du da deine Wand dahinter siehst.
Richtig.
Vor allem, wenn du noch Bild hängen hast, da wirst du ja kehre. Was ich aber wieder witzig fand, ich weiß jetzt immer nicht, ob das wegen Dramaturgie ist oder ob das einfach dann am fehlenden Vorstellen der Zukunft sein kann, weil alles, was die gemacht haben, ist ja aus der Vorstellungskraft der Leute, die da das Zeug geschrieben haben.
Mhm.
Jetzt hast du so einen genialen Bildschirm und der andere Schreibtisch hat auch so einen genialen Bildschirm und dann brauchen sie eine, tu mir das mal auf meinen Bildschirm, also auf meinen Rechner, dann brauchen sie so einen kleinen Bildschirm, den tut er bei seinem Bildschirm hinhalten, dann hat wie so eine Diskette, landet es dann auf seinem Mini-Bildschirm, gell, so in Tablet-Größe, und dann hält das bei dem anderen hin. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wir sind in einem Zeitalter von AirDrop.
Ja, genau, iCloud und so.
Genau, also eigentlich, hey, ich schick's dir rüber. Und, ja. Oder du arbeitest gleich in einer Dings. Also das fand ich, da habe ich echt überlegt, ob das jetzt, um dann wieder ein paar Sekunden zu haben, stattfindet, dieses von A nach B transportieren oder ob das wirklich dem geschuldet ist, dass derjenige in dem Augenblick nicht genug Kreativität hatte, um auf diese Idee zu kommen. Sagen wir mal so, weil das hast du ja oft in Filmen. Du hast brutale Ideen und dann siehst du irgendwas, vor allem wenn du alte Science-Fiction-Filme anschaust, das ist ja sehr oft so. Weißt? Das sind ja Sachen, da haben wir technisch, dann sind wir schon weiter oder eben noch nicht da.
Ja,
und das macht es halt immer so spannend, weil diese Sachen von denen ja immer erfunden sind, weil es kein Pendant gibt dazu.
Richtig, richtig.
Und wenn man jetzt auf diesen Bildschirm und auf den Transport schaut, dann ist es eigentlich das gleiche, die gleiche Technik. Du hast zwar einen Bildschirm, man hat damals davon geträumt, dass er mit Gesten gesteuert wird, was damals aber schon schwer im Gespräch war, glaube ich. Und ich glaube, bei irgendwelchen Spielkonsolen zu der Zeit 2000 irgendwas schon langsam kam. Also musst du ja in der Kreativität nur einen Schritt weiter.
Ja.
Der Transport von A nach B von Daten war zu der Zeit aber immer noch fast immer ein Transport von A nach B.
Mhm.
Lass es ein Stick sein oder eine, ja 2000 weiß ich nicht, ob es noch Disketten gab, aber irgend sowas war es halt. Und da hast du noch nicht so richtig mit Cloud. Das war da noch nicht so wirklich vorhanden, meines Wissens.
Nein.
Weil wie lange haben wir jetzt diese ganze Cloud-Thematik, also so, dass sie auch nutzbar ist, das ist ja jetzt echt noch nicht lange. Gibt es das iPhone, glaube ich. Also ich habe heute übrigens gelesen, kleiner Side-Dings, weil ich habe heute gelesen, dass du mit der Technik eines iPhones oder also eines Smartphones also mit der Rechenleistung eines Smartphones, könntest du 150 Millionen Apollos zum Mond hochschicken. Weil denen ihre Rechnungsleistung mit der ersten Apollo da zum Mond, das waren zwar Schränke, aber nix im Vergleich zu dem, was in einem Smartphone drin ist.
Ja.
Über ja, irre, oder? Und der hat in dem Fachbuch geschrieben, 150 Millionen Apollos.
Ja, also wie sie das am Mond geschossen haben, ist eh unglaublich. Das war
irre,
das Verstand.
Das ist echt irre. Weil der hat so den Vergleich gebracht, wie diese, also so ein Führungsbuch, der hat so einen Vergleich gebracht, wie die Technik sich so weiterentwickelt hat. Mhm. Und ich musste dann an den Film denken mit dieser Schwarzen, die doch da das alles berechnet hat, weißt du, wo wir doch mal gesprochen haben. Ja. Und dann sagt er 150 Millionen Raketen in einem, mit einem einzigen iPhone steuern. Und die hatten da wahrscheinlich die halbe Rakete voll und noch die halbe NASA. Um ihre paar Daten dazu zu Dings mutig. Was mir, um zum Film zurückzukommen, was mir aufgefallen ist, das hat mich auch sehr an Blade Runner erinnert. Ich finde die Welt, wenn ich kenne natürlich jetzt die Kurzgeschichten nicht von Philip K. Dick und ich glaube auch, nachdem es Kurzgeschichten sind, wird er sich nicht sehr stark auf die Welt, auf das Weltbuilding zurücklehnen können. Aber ich finde die Welt sehr kühl.
Ja.
Zumindest in der Stadt.
Ja.
Und in den Offices da. Dann natürlich am Land nicht, aber ich fand es sehr kühl, muss ich echt sagen. So es hatte sowas Uraltes, weil es viel Beton und so, zwar auch viel Glas, aber.
Ja, stimmt eigentlich. Jeder nur sehr auf sich fixiert, ja. schnell. Da, ja, sehr Business irgendwie, wo sie da durchgelaufen sind, durch diese Mall oder so, wo sie da waren können.
Ja, auch dieser Illegal, oder? Da wurde dann quasi da diese Sexspielchen mit diesen virtuellen Figuren machen konntest.
Mhm. Ja.
Was ich nicht ganz verstanden habe, wie das funktionieren kann, wenn die eigentlich durchsichtig sind. Aber egal.
Du, das werden wir dann in 30 Jahren rausfinden, wie es funktioniert.
Ja, genau. Wenn dann jeder daheim sowas stehen hat, oder?
Ja, genau.
Ja, witzig. Ja, aber es ist schon ein interessanter Film, muss ich sagen. Mhm. Es ist halt natürlich so ein bisschen Richtung Tom Cruise geschrieben.
Mhm.
Also da ist Tom Cruise, wie man Tom Cruise halt kennt, gell?
Ja, es war halt ein klassischer Tom Cruise-Film.
Ja.
Muss man, also, weil hier wird geschaut, wahrscheinlich wegen dem, mit diesem Flugzeug, wie heißt denn der Film, der da jetzt im Kino war?
Ja, Top Gun.
Genau, Top Gun. Und da war nämlich eben im Flugzeug so die Tom Cruise-Filme. Und da habe ich den eben gesehen. Und ja, das sind ja echt viele in dem Genre.
Ja, das stimmt, ja. Also das sind schon viele, wo es so, also auch die ganzen, wie heißen sie, da wo er diesen Agenten spielt.
Ja, Mission Impossible.
Mission Impossible, das ist ja ähnlich eigentlich. Also da ist er ja der gute Polizist quasi, auch wenn er Agent ist. Aber ich meine, die Rolle bleibt sich gleich sozusagen.
Ja.
Weil er macht jetzt bei Minority Report ja auch viele Sachen, die zweifelhaft sind, aber er ist einfach der Gute.
Mhm.
Und auch der beste Polizist, das merkt man auch gleich, so wie er gearbeitet hat am Anfang. Gell? Er sieht so ein paar Dinge, das muss da sein, das muss da sein.
Mhm.
Also er hat schon drauf gehabt. Gell?
Ja, also er hat den Laden echt geschmissen und er war ja wirklich davon überzeugt, dass das was Gutes ist, was er da macht. Dass er die dann
richtig, genau,
beschützt.
Ja.
Der ist ja echt fest dahinter gestanden, dass das was bringt und dass es super ist.
Jetzt stellt sich, wenn ich jetzt, nee, eigentlich ist es Mord, wenn er den jetzt umgebracht hätte, einfach den Crow, weil er davon ausgeht, dass der Entführer ist von seinem Kind, dann ist es einfach schlicht Mord, gell, weil er hätte keine Beweise gehabt, nichts.
Ja,
stimmt.
Ja. Ob er es verdient hat, ist eine andere Frage.
Genau, ja, weil die Frage wird in dem Film ja nie gestellt. Ja.
Genau, weil sein Sohn, er hat ja seinen Sohn nicht entführt. Er weiß ja nicht, was mit seinem Sohn passiert ist. Also richtig. Ob er tot ist, ob er noch lebt, das habe ich auch ein bisschen komisch gefunden. Die Agatha, die hat ihm ja dann was gezeigt von seinem Sohn, aber ich habe das nicht ganz gecheckt. Ja, heißt das jetzt, dass er am Leben ist noch, aber halt entführt worden ist oder ist er tot?
Ja, hast recht, ja.
Das hat man nicht wirklich rausgefunden, was jetzt mit seinem Sohn ist.
Das stimmt eigentlich, ja. Das
fand ich ein bisschen komisch.
Ja, das kommt irgendwie so gar nicht raus, ja.
Na, nicht wirklich. Ja.
Ja.
Aber, wie gesagt, sehr guter Film, also wirklich stark gemacht, zum Nachdenken, sehr wohl. Und kommen
ja, richtig, ja. Ja, es ist auch wirklich die Frage, ob das, also man denkt ja vor allem drüber nach, wie das halt so sein könnte. Also wenn ich jetzt verhaftet werde, weil ich in 3 Tagen jemanden umbringe oder so, wie du dich auch selbst fühlst, überleg mal, wenn ich jetzt nämlich noch gar nicht mit dem Gedanken spiele und die sehen das aber jetzt und jetzt kommt hier die Pre-Cops, also die Nasen da und nehme ich jetzt mit. Und steck mich ins Gefängnis, ja. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich getan haben soll. Weil logisch, bei dem, der seine Frau erschießt, da waren sie so spät dran, dass er mit der Knarre schon da stand.
Genau, ja.
Weißt, da weiß ich dann wenigstens, ach ja, okay, verstehe, ich wollte gerade meine Frau erschießen und ihren Typen. Aber jetzt mal, bei dem anderen waren es ja 36 Stunden vorher, da wo sie ihn jetzt beschuldigt haben. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn die jetzt sehen, der Jürgen macht, also ich mache in 36 Stunden, bringe ich irgendjemanden um.
Ja.
Und jetzt kommen sie und nehmen mich fest. Strange. Weil ich würde, glaube ich, dann dauernd im Knast so, hey, ich wollte gar nicht, ich weiß gar nicht, von was ihr redet.
Ja.
schon schwierig zum Einschätzen, aber es wird ihnen dann wahrscheinlich wurscht sein.
Wahrscheinlich.
Was ich denke, gar nicht. Ach ja. Aber finde ich gut, dass es auch wieder, also ich wusste nicht, dass es ein Spielberg-Film oder hatte es nicht mehr auf dem Radar, weil ob ein Film ein Spielberg-Film ist, das hat man damals, als ich noch klein war, immer geguckt, weil dann wusste man, das wurde ja auch meistens auf der Werbung so, der neue Spielberg, weißt, weil dann wusste man, das ist meistens immer so ein Garant, so, ab dem er ja mit seinem weißen Hai rauskam und da war ja E.T. und die ganzen Sachen, aber da hatte ich es nicht mehr auf dem Radar, ehrlich gesagt, also. Ja, aber nett gemacht. Doch, muss man sagen. Finde ich cool. Ja, schöner Film. Kann man sich anschauen. Hat wieder mal Spaß gemacht. Man entdeckt beim erneuten Anschauen auch viele Details, die einem am Anfang, weil man sich ja doch der Geschichte auch stark folgen muss. Man entdeckt dann aber, wenn man so ein bisschen die Augen schweifen lässt, weil man die Geschichte schon kennt, dann immer wieder so ein paar nette Details, die sie gemacht haben, um ihre Zukunftswelt da darzustellen.
Ja.
Weil da haben sie schon Mühe gegeben. Und die Spinnen sind ja schon mal legendär.
Die sind echt.
Diese kleinen Drohnenspinnen, die jedem ins Auge schauen.
Mhm,
die sind schon richtig gruselig. Und auch diese Szene mit dem kleinen Kind, das nie ins Bett will.
Ja.
Und sich aufregt wie ein Weltmeister, bis diese Spinne kam, dann ganz kurz still und Augen scannen und dann konnte ich wieder weiter streiten.
Ja. Ja. Jeder wusste, wenn die Spinnen kommen, dann ist aus.
Dann ist aus, genau. Sofort scannen lassen, ja, genau. Ja. Ja. Da haben ja auch die einen waren im Bett, gell, beim Sex. Die haben sofort aufgehört mit allem. Dann seine Ehepaar hat gestritten, als die Spinnen kamen, auch sich gleich brav hingestellt. Irre. Wahnsinn. Stell dir mal vor, sowas gibt's. Krass.
Funktioniert.
Schon, ja. Naja. Also ich glaube, also mich reißt jetzt auch, dass ich irgendwann mal sowas lese von dem Philipp K. Da gibt es bestimmt so ein Sammelband oder sowas. Weil bestimmt. So im Detail wird er das nicht erzählt haben, das ganze Zeug. Glaube ich nicht. Das ist klar, nicht. Also Kurzgeschichten kannst du schon viel verpacken, aber nicht so viel.
Okay. Ja, das haben wir gespannt.
Ja.
Das haben wir gespannt.
Weil der hat ja echt so scheiß viel geschrieben. Okay, sehr gut.
Dann bin ich dran.
Dann bist du dran, jawohl.
Genau. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich habe mir einen Film ausgesucht, den kenne ich nicht. Ist aus dem Jahr 2012 und es geht wieder mal um einen Polizisten, der Film handelt darüber, dass er auf einem Hochhaus, auf so einem Fenstersims steht und sich in den Tod stürzen will und fordert, dass eine Psychologin kommt und die bemerkt aber recht schnell, dass es nicht nur um einen Selbstmord geht.
Okay.
Okay.
Dann lassen wir es mal überraschen, oder?
Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, cool. Der ist gut.
Dann, was war das für eine Folge gerade? 52. Dann ins Zimmer bei der 53. wieder da.
So ist es.
Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Für dich.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Filmgeschichten.